Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Ende dieser besonderen Sport am Samstag-Sendung schauen wir jetzt noch zum Triathlon. Schon Anfang der Woche, noch vor der Eskalation im Krieg, habe ich mit Patrick Lange gesprochen, zweimal Ironman-Weltmeister. Er hat seine Autobiografie unter dem Titel Becoming Ironman in dieser Woche vorgelegt und ich habe mich anlässlich dieser Vorstellung mit ihm über mentale, seelische Gesundheit unterhalten und ihn gefragt, ob das auch in seinem Training und im Formaufbau, wenn man sich für einen Ironman vorbereitet, ein wichtiges Thema ist.
Definitiv, man durchläuft seelisch in so einer Saison definitiv Höhen und Tiefen. Natürlich ist es gerade jetzt in einer Vorbereitungsphase schon eher so, dass man, dass das Seelenleben dadurch geprägt ist, wie die Trainingseinheiten sich anfühlen. Fühlt man sich gut? Ist man im Flow? Läuft es leicht von der Hand oder hat man vielleicht eine Verletzung, es läuft nicht und man bekommt so ein bisschen Torschlusspanik, so nach dem Motto, ah, ich werde nicht mehr richtig fit, ich werde nicht rechtzeitig, bin ich nicht auf dem Level, um dann im Wettkampf zu bestehen. Da gibt es wirklich ja von bis alle Emotionen.
Da will ich gerade mal einhaken, heißt das, man hat immer so eine Zielvorgabe im Kopf, eigentlich müsste ich jetzt schon an dieser Stelle sein und wenn ich die dann um so und so viel Prozent verpasse, wird es schwierig?
Ganz genau. Also man vergleicht, vor allen Dingen natürlich in meiner Situation ist es ja so, ich weiß, was ich für Werte generieren muss, um am Ende als Weltmeister nach Hause fahren zu können, theoretisch. Also wir haben da ja über die Jahre sehr gute Daten gesammelt. Man zeichnet ja auch das komplette Training auf. Das heißt, jede Pedalumdrehung auf dem Fahrrad wird vom Computer gemessen, jeder Schritt beim Laufen wird von der Garmin-Uhr ausgewertet. Das heißt, man generiert einen riesengroßen Datensatz und natürlich ist man da immer in Versuchung, die Daten mit den erfolgreichsten Jahren des Sports sozusagen abzugleichen. Und von daher vergleiche ich mich da schon immer wieder mit dem, was ich eben geleistet habe, als ich sehr erfolgreich war.
Heißt das, da macht man sich auch einen ordentlichen Druck manchmal, dass man eigentlich jetzt weiter sein müsste und das kann dann auch ein bisschen blockieren im Trainingsfortschritt?
Das kann passieren, definitiv, und das ist auch mir schon passiert. Ich denke da an vor allem das Jahr 2019, in dem ich meine eigenen Erwartungen einfach von vorne bis hinten nicht erfüllen konnte und wo ich mich tatsächlich eher in so eine Negativstrudel trainiert habe. Ich habe zwar trainiert, aber die Einheiten waren einfach immer schlechter als erwartet und dadurch wurde dann aber auch die nächste Einheit auch nochmal eine Spur schlechter. Also es wurde kein richtiger Trainingsfortschritt, sondern wurde eher so ein Trainingsrückschritt, obwohl ich trainiert habe. Und das war zu 95% war das sicherlich eine mentale Komponente, in der ich halt einfach viel lernen musste und ja dann auch mit sportpsychologischer Hilfe dann Anfang 2020 wirklich dem Ganzen auf den Grund gehen konnte und damit jetzt auch deutlich besser gelernt habe, umzugehen.
Tut man manchmal so ein bisschen ab, sportpsychologische Hilfe. Das liest man dann in Artikeln oder hört es in Fernsehbeiträgen rund um große Ereignisse. Man hat Hilfe von einem Sportpsychologen zu Rate gezogen. Das ist aber ja inzwischen, eigentlich kann man sagen, Standard geworden unter Topathleten, dass man versucht, auch sich mental professionell auf so ein Ereignis vorzubereiten.
Ja, also ich finde auch und ich finde es auch gesellschaftlich falsch, darüber nicht reden zu dürfen. Also es gibt ja immer noch hier und da die Töne so nach dem Motto, ja, wenn man sich psychologische Hilfe zur Seite holt, dass das eine Form der Schwäche ist. Aber ich finde genau das Gegenteil. Es ist eher eine Stärke, sich mit seinen Problemen zu befassen, sich auseinanderzusetzen und von einem Profi Strategien an die Hand zu bekommen, wie ich meine Gedanken positiv ausrichten kann, um dann leistungsfähiger zu sein. Und ich finde, es ist an der Zeit, offener darüber sprechen zu dürfen. Und natürlich haben wir als Sportler eine gewisse Vorbildfunktion, was eben auch auf die Gesellschaft übertragen werden kann. Und jetzt gerade kommend aus einer Corona-Krise, die ja nachweislich auch psychologisch für die Gesellschaft nicht leicht war. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, offen anzusprechen, dass man sich auch Hilfe holen kann und dass es eben nicht verwerflich ist. Und für mich als Sportler, mir hat es eben geholfen, Strategien zu entwickeln. Und ich bin sehr froh, dass mein neuer Trainer mir damals den Kontakt vermittelt hat und ich den Weg gegangen bin.
Kann man das quantifizieren, wie viel die mentale Fitness, so nenne ich es mal, ausmacht, um dann am Ende auf Hawaii unter 8 Stunden laufen zu können?
Gerade im Ironman ist die mentale Komponente extrem groß, vor allen Dingen auf Hawaii, wo man sich mit der Hitze rumschlagen muss, mit Wind rumschlagen muss, mit der weltbesten Konkurrenz. Von daher ist es immer schwierig, das in Prozente zu fassen, aber das Ding ist, wenn es dich blockiert, dann sind es 100%, weil dann geht gar nichts. Und wenn es um das letzte Quäntchen im Zielsprint sozusagen, der ist dann bei uns 5 Kilometer lang geht, dann ist da auch das letzte Prozent sicher eine mentale Komponente. Und von daher entscheidet das über Sieg und Niederlage.
Jetzt haben wir schon über mentale Phasen und Training gesprochen. Mich würde mal interessieren, vielleicht können Sie uns in den Wettkampf mitnehmen. Wie läuft das denn ab, so die letzten Tage, Stunden vor dem Wettkampf und im Wettkampf? Was geht da überhaupt in einem Kopf vor? Ist das die ganze Zeit Fokus auf das Band an der Ziellinie oder wie läuft das ab?
Nein, tatsächlich nicht. Man teilt sich so ein Rennen in kleine Häppchen ein. Das geht sogar so weit, dass ich mich auf jeden einzelnen Armzug beim Schwimmen, jeden einzelnen Pedaltritt auf dem Rad und jeden einzelnen Schritt beim Laufen als solches konzentriere, mich von einer Verpflegungsstation zur nächsten arbeite und tatsächlich da mir das Rennen einteile. Voller Fokus über 8 Stunden ist einfach menschlich nicht möglich. Natürlich ist man im Wettkampf und ist voll motiviert, aber man muss auch sich zwischendurch mal Zeit einräumen, um vielleicht mal kurz den Gedanken freien Lauf zu lassen, um sich dann aber auch wieder nach kürzester Zeit wieder voll zurückzuholen ins Renngeschehen und dann auf den nächsten Abschnitt zu konzentrieren.
Und dann, wenn dann die Ziellinie erreicht ist und man möglicherweise gewonnen hat, schon 2-mal den Ironman auf Hawaii gewonnen hat, dann kann ich mir vorstellen, so schreiben Sie es ja auch in Ihrem Buch, dass dann erstmal ein größeres Nichts, ein Loch irgendwie kommt. Wie kann man das erklären und vor allen Dingen, wie kommt man da wieder raus?
Ja, tatsächlich ist es ganz gut beschrieben. Man arbeitet so präzise und so fokussiert auf diesen Tag X hin, dass eigentlich ich auch in meiner Planung, ich tue mich zum Beispiel auch ganz schwer, einen Urlaub zu planen nach dem großen Ironman Hawaii-Event, weil ich so fokussiert bin auf diesen Tag X, dass es mir schwerfällt, mich in die Lage zu versetzen, wie sieht mein Leben nach der Zielankunft aus. Tatsächlich muss ich dann erstmal mich im Prinzip schütteln, sortieren wieder so ein Stück weit auch zu mir finden. Das braucht tatsächlich so 2-3 Tage, ehe ich dann wieder ganz der Alte bin und mich dann wieder mit neuen Zielen sozusagen beschäftigen kann.
Kann das auch sein, dass so ein Loch dann länger dauert und dass man dann wirklich braucht und auch Hilfe braucht, um da wieder rauszufinden?
Das hängt ganz vom Ergebnis natürlich ab. Wenn man einen großen Erfolg hat, ist es auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Erholung schneller geht, dass natürlich die Endorphine da ihren Beitrag leisten. Ein Erfolg kann aber auch genauso gut, und das habe ich selber erlebt, einen tatsächlich zurückwerfen. Wenn man nicht vorbereitet wird, auch sportpsychologisch, auf das, was danach passiert, dann kann man ganz schnell auch in einen Negativstrudel mitgerissen werden, wenn man die ganzen Dinge, die auf einen einprasseln, eben die nicht richtig verarbeiten kann. Man hat einfach in dem Moment sehr, sehr wenig Zeit zu verarbeiten. Man bekommt nicht die Zeit zu sagen, ja, okay, jetzt setze ich mal hin und ruhe dich mal aus und jetzt hast du ein Interview am Tag, sondern ja, wie sagt man so schön, man stellt die Tonne raus, wenn es regnet. Und dann geht es halt auch medial eben dementsprechend ab, dass man von einer Sendung zur nächsten muss. Und das ist auch schön ein Stück weit. Aber man darf eben, glaube ich, nicht den, man muss sich immer wieder Zeit nehmen, das zu verarbeiten, was da auf einen einprasselt.
Athleten Deutschland, das ist ja der unabhängige Athletenverein, die setzen sich jetzt gerade sehr dafür ein, dass man eben genau so ein Loch nach einem Wettkampf, wie es auftreten kann, dass man das jetzt professioneller in den Blick nehmen können soll. Sie wollen Möglichkeiten schaffen, dass es eben auch professionelle Hilfe geben kann für Top-Athleten, da mentale Unterstützung zu bekommen. Ist das ein wichtiger und richtiger Schritt, weil das einfach immer noch zu wenig bekannt ist in der Öffentlichkeit?
Ist eine ganz tolle Idee und ist, glaube ich, auch ein toller Schritt, dem Ganzen auch noch mehr die Berührungsängste zu nehmen, glaube ich. Also von daher kann ich das wirklich nur begrüßen und ich weiß auch, dass es viele Athleten gibt, selbst auf olympischem Niveau, die sich eine solche Beratung vielleicht auch schlichtweg nicht leisten können. Es ist natürlich auch so, dass ein dementsprechend ausgebildeter Profi natürlich das sein Beruf ist und dementsprechend das auch entlohnt werden muss. Und ich kenne sehr, sehr viele Sportler, sehr viele Triathleten, sehr viele olympische Athleten, die tatsächlich sich eine solche Betreuung schlichtweg nicht leisten können. Und wenn es da Unterstützung gibt, kann ich das nur total begrüßen und würde dem deutschen Sport sehr gut tun und würde, glaube ich, auch dem deutschen Sport sehr helfen, an der internationalen Spitze wieder etwas anzuknüpfen, weil ich meine, in Australien wird das flächendeckend eben auch schon angeboten. Von daher hinkt da vielleicht der deutsche Sport dem auch noch etwas nach. Von daher sehr gut.
Sie schreiben in dem Buch auch über eine Pressekonferenz nach einer Krebsdiagnose Ihrer Mutter, dass Sie nennen das Wort artig, gesagt haben, ja, es ist toll, dass ich zu Hause hier meine Bestleistung zeigen kann und eigentlich wollten Sie aber gar nicht da sein. Inwieweit ist das manchmal schwierig und störend, eine öffentliche Person zu sein und als Ironman-Weltmeister ja auch irgendwo in gewissem Sinne ein Sportstar zu sein?
Ich habe als Ironman-Weltmeister tatsächlich das Privileg verglichen zu den Fußball-Topstars, mit einigen bin ich auch befreundet, dass ich natürlich in der Öffentlichkeit noch halbwegs unerkannt durchs Leben gehen kann. Natürlich, also ich sage immer, ich lebe das Beste aus zwei Welten. Ich habe meine Triathlon-Bubble, meine Ausdauersport-Bubble, in der ich ein gefeierter Star bin, mit Autogrammen, mit Selfie, mit allem, was dazugehört. Ich kann aber trotzdem zu Hause noch entspannt in den Supermarkt einkaufen gehen, während ein Fußballstar das in der Form nicht kann. Und das schätze ich sehr am Ironman oder meiner Position als Ironman-Weltmeister. Und zu der eingangs erwähnten Situation der Pressekonferenz in Frankfurt 2019, das war wirklich eine Situation, die ich so niemandem wünschen möchte, weil man muss ja dazu sagen, dass meine Mutter damals ihre Krebsbehandlung wirklich vor Ort in Frankfurt bekommen hat. Und für mich war eben das Schwierige an dieser Situation, dass ich eben wusste, ich möchte so viel Zeit, wie es geht, mit der Familie in dieser schwierigen Situation verbringen, möchte meiner Mutter beistehen, kann es öffentlich aber wenig kundtun, weil ich meine Mutter da auch nicht reinziehen wollte. Und dann kam eben die Situation, dass ich wirklich von der Behandlung, also vom Bett meiner Mutter zur Pressekonferenz gegangen bin, da musste ich, weil es die Fragen auch dementsprechend gab, einfach natürlich auch sagen, ja, ich bin jetzt hier top motiviert und heiß und mach morgen oder übermorgen einen großartigen Wettkampf. Und auf der anderen Seite war ich aber im Kopf überhaupt nicht im Wettkampfmodus, sondern eher in einem in mich gekehrten und auf die familiären Bedürfnisse fokussierten Zustand. Und ja, das sind Situationen, die wünsche ich niemandem, die wünsche ich keinem Sportler, dass er die jemals durchleben muss, weil das war schon eine sehr, sehr harte Situation für mich.
Becoming Ironman, wie werde ich denn nun Ironman-Weltmeister?
Ich glaube, das Buch ist keine Guideline, wie werde ich Ironman, sondern es beschreibt meinen Weg. Und ich finde, das Tolle an dem Buch ist, dass wir dem Leser über den Triathlon hinaus eben an die Hand geben, dass Ausdauer sich lohnt, dass auf sein Bauchgefühl hören sich lohnt und dass man seinen Weg verfolgen muss, auch wenn die Bedingungen mal gegen einen sind. Also ich bin jemand, der ja eigentlich vom Normalo zum Ironman-Weltmeister geworden ist, weil ich es aber immer schon gespürt habe, dass das mein Weg ist. Also ich bin ja von der Ausbildung von der Bundeswehr zum Physiotherapeuten bin ich ja eine ganz untypische Sportlerlaufbahn durchschritten und möchte damit eben ja einfach alle ermutigen, bis zum bitteren Ende eigentlich, bis zuletzt an seine Träume zu glauben.